Das ist der Brie-Podcast Hacker News täglich. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es unter anderem um einen angeblichen KI-Durchbruch in der Mathematik, Googles Vision für Bioresilienz und die Frage, warum auf Stack Overflow immer weniger los ist.
Außerdem, die EU verbietet ab 2026 die Vernichtung unverkaufter Kleidung und in New York will ein Bürgermeisterkandidat KI-generierte Immobilienbilder regulieren. Los geht's! Kommen wir zu einer Geschichte, die in den KI-Foren gerade hohe Wellen schlägt. GPT-5.6 soll laut einem Reddit-Beitrag mit nur einem Prompt eine 30-jährige Lücke in der konvexen Optimierung geschlossen haben.
30 Jahre, das ist schon eine Ansage. Aber in derselben Diskussion hat jemand relativiert. Das Ergebnis nutze keine fundamentalen neuen Techniken. Es zeige eher, dass moderne KI-Methoden Resultate erzielen können, die mit existierenden Ansätzen grundsätzlich erreichbar sind.
Genau. Und daraus ergibt sich eine interessante Folgefrage. Wenn niedrig- und mittelhängende Früchte in Mathematik und theoretischer Informatik jetzt von KI gepflückt werden, sind sie dann für Menschen überhaupt noch sinnvoll zu bearbeiten?
Die Diskussionsteilnehmer sagen, für wirklich neuartige Ansätze braucht es weiterhin Forscher. Aber wo genau diese Grenze jetzt verläuft, das sei die neue große Frage.
In einem separaten Deep Dive wurde dann Fable 5 gegen GPT-5.6 Sol bei einem MP-schweren Problem getestet. Dabei ging es speziell um den Effekt des sogenannten Slash-Goal-Prompts.
Da gab es eine interessante Nebendiskussion über die Ergebnisgrafik. Die Beschriftung sagte, lower is better. Aber ein Nutzer fand das missverständlich, weil die Y-Achse visuell höhere Werte oben anzeigte.
Ja, und dann kam der Widerspruch. Anderer meinte, die Achse sei gar nicht invertiert, denn unten standen 32.000 und oben 40.000. Also passte die Darstellung doch.
Spannender war aber das Nutzerfeedback zu Goal selbst. Ein Kommentator erklärte, dass Goal bei ihm den Planmodus komplett ersetzt hat. Und inzwischen das Muster für 95% seiner KI-Arbeit ist wird beginnen mit dem vollständigen Verstehen eines Features.
Und das ist natürlich genau die Art von Praxisbericht, die zeigt, wie sich diese Werkzeuge in echten Arbeitsabläufen festsetzen.
Apropos Nutzungsverhalten. OpenAI hat offenbar einen stillen Reset-Mechanismus für die Nutzungslimits des Codex-Modells eingeführt. Das ist auf codex-resets.com dokumentiert.
Was heißt stiller Reset?
Die monatlichen Limits werden vor dem offiziellen Zurücksetzungsdatum mehrfach erhöht. Die Nutzer erreichen die angezeigte Grenze also nie und erleben keine Unterbrechung durch sogenannte Cut-Offs.
Also die Plattform zeigt Reset morgen an und dann wird das Kontingent immer wieder verlängert oder zurückgesetzt, sodass die tatsächliche Nutzung den angegebenen Rahmen übersteigt.
Genau. Ein Nutzer des persönlichen Pro-Tarifs berichtet von wiederholter Verlängerung, hat das Verhalten aber nicht im Detail verfolgt.
Bei Anthropics Cloud trat ein vergleichbarer Effekt bisher nur einmal auf Minus, als das Unternehmen mitteilte, dass das Fable-Modell zusätzliche Nutzung benötige, also kein etabliertes Muster wie bei OpenAI.
Das Muster deutet darauf hin, dass OpenAI sich auf eine breitere Einführung oder Anpassung des Abrechnungsmodells vorbereitet. Aber, und das ist wichtig, eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht.
Wir bleiben bei der Frage, wie KI Plattformen verändert. Eine Datenabfrage von Stack Exchange zeigt, die Aktivität auf Stack Overflow geht seit Jahren zurück.
Und das ist der spannende Punkt. Dieser Trend bestand schon vor dem Aufkommen generativer KI. Die Diskussion unter Hacker News-Nutzern verweist auf die Covid-19-Pandemie als sichtbaren Einschnitt in der Grafik.
Aber der grundlegende Niedergang der Plattform hatte bereits vorher eingesetzt. Mehrere Kommentatoren sehen die Ursache im ursprünglichen Design von Stack Overflow selbst. Die Plattform war ja darauf ausgelegt, die kanonische Wissensquelle für Programmierfragen zu werden.
Und dieses Design scheint ihr jetzt zum Verhängnis zu werden. Unabhängig davon stellen die Nutzer fest, der Rückgang hat sich im Jahr 2023 deutlich beschleunigt.
Und das wird als wahrscheinliche Folge von KI-Werkzeugen wie GPTs interpretiert, die den bestehenden Abwärtstrend zusätzlich verstärken.
Einige Stimmen gehen sogar noch weiter. Sie halten es für möglich, dass der Trend sich ohne den Einfluss der KI hätte umkehren oder zumindest verlangsamen können. Das ist natürlich spekulativ, aber ein interessanter Gedanke.
Zum Schluss ein Blick auf eine EU-Regulierung, die im Juli 2026 in Kraft tritt, das Verbot der Vernichtung unverkaufter Kleidung und Schuhe.
Die Regelung soll absichtlichen industriellen Abfall eindämmen. Aber in der Diskussion wird bereits vor Umgehungen gewarnt.
Genau. Die Sorge ist, dass die Waren dann einfach ins Ausland exportiert werden, wo sie als giftige Müllfeuer enden könnten.
Kritiker halten es für sehr schwierig, Schlupflöcher und Ausnahmen wirksam zu schließen. Das ist also ein Fall, bei dem die Absicht klar ist, die praktische Umsetzung aber noch viele Fragen offen lässt.
In New York sagt Bürgermeisterkandidat Zoran Mamdani, Vermieter dürfen nicht heimlich KI-generierte Bilder für Immobilienanzeigen verwenden.
Das ist ein ziemlich konkreter Vorstoß und er hat auf Hacker News eine interessante Debatte ausgelöst.
Ja, da ging es schnell über den ursprünglichen Vorschlag hinaus. Ein Nutzer forderte, KI-Nutzung pauschal zu verbieten in Glücksspiel, Dating, Einstellung und Werbung.
Und das nicht aus Misstrauen gegenüber KI, sondern, und das ist der Punkt, gegenüber den Menschen, die sie einsetzen.
Genau. Die Begründung, nicht die Technologie sei das Problem, sondern wie Leute sie missbrauchen.
Wobei in der Diskussion dann auch die praktische Frage aufkam. Was zählt überhaupt als KI-Einsatz? Ist ein einfacher Farbabgleich schon KI-gestützte Bildbearbeitung?
Das ist tatsächlich die schwierige Grenzfrage. Wo hört normale Nachbearbeitung auf und wo fängt KI an?
Mamdani jedenfalls zielt auf transparente Regeln. Keine heimlichen KI-Bilder, wenn jemand eine Wohnung sucht.
Google DeepMind und Isomorphic Labs haben einen gemeinsamen Ansatz für Bioresilienz vorgestellt.
In einem Blogbeitrag erklären sie, wie sie KI für den Schutz vor biologischen Bedrohungen einsetzen wollen.
Das klingt nach einem wichtigen Feld. Auf Hacker News wurde das aber ziemlich kontrovers aufgenommen.
Ja, einige Nutzer äußerten sich als Google-Aktionäre und waren enttäuscht über die Leistung des Unternehmens.
Der Vorwurf, Google lenke mit solchen Ankündigungen von fehlender Innovation im Kerngeschäft mit KI-Modellen ab.
Ein Kommentator verwies dabei namentlich auf Anthropic als den derzeit spannendsten Akteur bei Frontier-Modellen.
Der Vergleich. Anthropic setze trotz geringerer Ressourcen und Nutzerbasis sowohl bei der Sicherheitsdebatte als auch bei der Modellentwicklung Maßstäbe.
Eine harte Ansage aus der Community. DeepMind und Isomorphic Labs sehen ihren Bioresilienz-Ansatz aber natürlich als sinnvolle Erweiterung ihres KI-Einsatzes.
Weiter zu einem Blogbeitrag mit dem Titel The Kimi K3-Moment, der auf Hacker News diskutiert wurde.
Eine praktische Frage aus der Diskussion. Wo findet man einen aktuellen Kostenrechner für große Sprachmodelle?
Ein Nutzer empfahl dafür die Seiten deepsve.datacurve.ai und artificialanalysis.ai, minus letztere mit einem Pareto-Frontier-Diagramm.
Es gab aber auch eine grundsätzlichere Sorge. Ein Nutzer fragte, sollte man seine Daten chinesischen Modellen überhaupt anvertrauen?
Diese Frage nach Datensicherheit bei nicht-westlichen Anbietern taucht ja immer wieder auf.
Und dann gab es noch eine Debatte zur Urheberschaft des Beitrags selbst. Kam er von Kimi K3 oder von Fable?
Ein Kommentator schätzte die Schreibe jedenfalls nicht als KI-generiert ein. Das war sein Eindruck vom Text.
Zum Schluss ein sehr praktisches Thema. Die Fernsteuerung von Cloud Code auf einem separaten Mac Mini M4.
Manche nutzen dafür Dispatch bzw. Cowork. Das läuft allerdings in einem Container und das bringt Einschränkungen.
Cowork kann wegen Containerberechtigungen keine PDFs herunterladen, ausfüllen oder lesen.
Und es gibt Probleme mit Git, es scheitert und kann anschließend Logdateien nicht löschen.
Eine Alternative, die beschrieben wird, Cloud Code mit einem Terminal-Helfer in einem Arbeitsverzeichnis laufen lassen und eine.comit-datei erstellen.
Die Anleitung beschreibt eine schrittweise Einrichtung von Cloud Code auf einem Ersatz-Mac, eine pragmatische Lösung für das Container-Problem. Ein Autor, der sich ArtG001 nennt, hat Coops OS systematisch unter die Lupe genommen, anhand von CVS, Bug-Bounties und Sicherheitsgutachten. Das zentrale Ergebnis, das Propagandamodell von Coops hält. Die allermeisten Schwachstellen kommen aus den Upstream-Komponenten, nicht aus dem Code, den das Coops-Team selbst geschrieben hat.
Das ist ja genau das Versprechen von Coops isolierte VMs, sodass ein Fehler im Netzwerkgast nicht den ganzen Desktop kompromittiert. Der Autor steht übrigens in der Hacker-News-Diskussion selbst für Rückfragen bereit. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Absolut. Ein Diskutant hat dann noch einen interessanten Punkt eingeworfen. Die schlanke Architektur mit isolierten Gästen sei auch jenseits reiner Sicherheitshärtung spannend. Zum Beispiel könnte man MS Office in einer eigenen VM ausführen, sauber getrennt vom Rest des Systems.
Stimmt, Das ist fast ein Nebeneffekt des Sicherheitsdesigns. Du bekommst eine Art Workload Isolation, die auch praktisch nützlich ist. Wobei das natürlich voraussetzt, dass man bereit ist, den Kubis-Weg komplett zu gehen.
Eben. Und genau das ist der Punkt, den die Untersuchung untermauert. Der eigene Codeanteil ist klein, die Angriffsfläche aus den Upstreams ist der dominierende Faktor. Wer Kubes angreifen will, muss fast immer durch Xen, Linux oder eine andere VM-Komponente.
Und das ist im Grunde eine gute Nachricht, denn das bedeutet, dass das Isolationskonzept funktioniert. Die Schwachstellen, die reinkommen, sind importiert, nicht hausgemacht.
Kleiner Themenwechsel. Quake 3 kennt ja fast jeder, aber jetzt gibt es etwas Neues dafür. Q3 Edit heißt das Ding und es läuft komplett im Browser. Der Entwickler hat es als ShowHN vorgestellt.
Im Browser einen Level Editor, da bin ich erstmal skeptisch. Aber die Beschreibung klingt nach einem vollwertigen Werkzeug, Radiant-ähnliches Layout, Bearbeitung von Brushes, Patches, CSG, Terrain Sculpting, Entities. Das ist schon die volle Palette.
Ja, und das Beste, du kannst Maps ls.map-dateI öffnen und speichern und sie dann direkt im Browser spielen. Das läuft über ein WebAssembly-Build von EO Quake 3.
WebAssembly-basierter Quake 3 Client plus Editor in einem, das ist technisch schon beeindruckend. In der Diskussion auf Hacker News gab es viel Lob dafür.
Ein Nutzer hat noch einen schönen Verweis eingebracht, Fabian Sanglats Lektüre der Eat Engines. Wer sich also für die Hintergründe der Engine interessiert, kriegt gleich noch Lesestoff mitgeliefert.
So eine browserbasierte Toolchain senkt die Einstiegshürde massiv. Kein Installieren, kein Kompilieren, Browser auf, loslegen. Für Mapping-Einsteiger ist das ein Traum.
Wir bleiben im Self-Hosting-Bereich. Ein Artikel mit dem Titel Hardcore Indie Web beschreibt, wie man eine eigene Website für nur 1 Cent pro Tag betreiben kann. In der Hacker-News-Diskussion ging es dann vor allem um die Frage, wo hostet man eigentlich?
Und da wurde es interessant. Nutzer Variety 8Sings85 und Fisch fand positiv, dass die predigende Seite nicht über Cloudflare oder GitHub Pages gehostet sei. Das ist ja quasi die Glaubwürdigkeitsprobe für einen Self-Hosting-Artikel.
Andere sehen das anders. Sida9906x schätzt Cloudflare ausdrücklich dafür, dass es Piraterie-Seiten am Laufen hält. Und Odi55333 argumentiert für GitHub Pages kostenloses Hosting mit Domains und SSL. Keine laufenden Kosten minus große Anbieter seien am besten für den sorgenfreien Betrieb statischer Seiten.
Das ist der pragmatische Gegenpol. Keine Server warten, keine Updates einspielen, trotzdem eigene Domain und HTTPS. Für statische Seiten ist das tatsächlich schwer zu schlagen.
Koda Zoda bringt dann noch eine ganz andere Option rein. Er hat auch über das Hosting auf einem Raspberry Pi im eigenen Schlafzimmer geschrieben. Das ist dann wirklich Hardcore, Stromverbrauch, Netzwerk, dünn DNS, alles selbst.
Das Spektrum ist also breit. Vom komplett autonomen Raspberry Pi bis zum sorgenfreien GitHub Pages. Und dazwischen der 1 Cent pro Tag Ansatz. Alle drei haben ihre Berechtigung, je nachdem, was man will.
Zum Schluss noch eine lokale KI-Geschichte. trancribe.cpp. Das ist eine Transkriptionslösung, die komplett lokal läuft und auf Hacker News diskutiert wurde.
Lokal ausführen ist das Stichwort. Ein Kommentator hat darin, zusammen mit einem kürzlich vorgestellten 500 Kilobyte CTS-Modell, einen vollständigen lokalen KI-Stack entstehen sehen. Also Transkription plus Sprachausgabe, alles auf der eigenen Maschine.
Wobei die Demo-Sprachausgabe als roboterhaft bewertet wurde. Aber der Autor des Projekts betont etwas anderes. Das Projekt sei vertrauenswürdiger, weil überhaupt kein Text KI generiert sei. Der gesamte Inhalt stamme direkt vom Entwickler.
Das ist fast eine ironische Pointe. Ein KI-Werkzeug, das gerade dadurch Vertrauen schafft, dass es selbst ohne KI-generierte Inhalte auskommt. Der Entwickler steht mit seinem Namen dahinter.
Und technisch ist der Ansatz spannend. Transkription im C++-Code, lokal ausführbar, keine Cloud-Abhängigkeit. Zusammen mit dem kleinen TTS-Modell ergibt das tatsächlich einen Stack, der komplett ohne externe Dienste auskommt.
Die Sprachqualität ist zwar noch nicht da, wo sie sein müsste, aber die Richtung stimmt. Lokale Verarbeitung, volle Kontrolle über die Daten, das ist für viele genau der richtige Weg. In einem Beitrag im ACMQ-Magazin mit dem Titel Goodbye and Thanks for all the Bike Sheds wirft der Autor Tech-Entwicklern einen unbequemen Vorwurf vor. Gerade kompromisslose Protokollgestaltung führe dazu, dass mehr Privatsphäre preisgegeben werde, als eigentlich nötig.
Die These, wer ein Protokoll so baut, dass wirklich alles mitgeschnitten werden kann, sei es aus Bequemlichkeit oder für Debugging, der schafft erst die technische Grundlage für massenhafte Überwachung.
Ein Kommentator auf Hacker News widerspricht diesem Ansatz allerdings fundamental. Sein Argument: Minimale Gesetzeskompatibilität allein schützt überhaupt nicht.
Denn sobald ein Eingriff technisch möglich ist, wird er auch routinemäßig genutzt. Der Kommentar verweist auf sehr konkrete Beispiele, Stingrays, also diese IMSI-Catcher, die Mobilfunkdaten abgreifen, und massenhafte Überwachung Unschuldiger unter fadenscheinigen Vorwänden.
Die Debatte dreht sich also im Kern um die Frage: Ist es naiv zu glauben, dass technische Möglichkeiten nicht ausgenutzt werden, nur weil der rechtliche Rahmen das verbietet?
Genau. Der Hacker-News-Kommentator sagt im Grunde, die Praxis zeigt, dass diese Zurückhaltung nicht funktioniert. Die Infrastruktur wird gebaut und dann wird sie eben auch verwendet, mit allen Konsequenzen für Unbeteiligte.
Ein Themawechsel. Laut einem Bericht von Videocards installieren LG-Monitore offenbar ohne Zustimmung der Nutzer Software über Windows-Update.
In einer Hacker-News-Diskussion bestätigt ein Nutzer diesen Vorfall auf seinem eigenen Windows ein seines Rechner, und zwar vom Vortag. Er merkt an, dass die Deinstallation nur über die Microsoft Store-Bibliothek möglich war, nicht etwa über die normale Systemsteuerung.
Und es bleibt nicht bei LG. Ein anderer Kommentator weist darauf hin, dass auch Razer, Logitech und Nvidia ihre Treiberpakete auf genau diesem Weg verteilen.
Der entscheidende Punkt: Die Gerätehersteller verlangen solche Bündelungen ausdrücklich. Eine reine Treiberinstallation, also wirklich nur der Treiber ohne Zusatzsoftware, ist in diesen Paketen gar nicht vorgesehen.
Das heißt, wer einen LG-Monitor anschließt und Windows-Update laufen lässt, bekommt nicht nur den Treiber, sondern gleich ein ganzes Softwarepaket mit installiert und wird vorher nicht gefragt.
Und der Ausweg führt dann auch noch über den Microsoft Store. Die Deinstallationsroutine ist nicht dort, wo man sie erwarten würde, sondern in der Store-Bibliothek versteckt.
Das Muster ist also branchenweit verbreitet. Razer, Logitech, Nvidia, alle machen das auf die gleiche Weise. Windows Update wird zum Vertriebskanal für Herstellersoftware, die der Nutzer nicht aktiv angefordert hat.
Das war unsere Folge für heute. Wir haben eine Menge besprochen.
Absolut. Von dem Reddit-Beitrag, laut dem GPT-5.6 eine 30-jährige Lücke in der konvexen Optimierung geschlossen hat, wobei das noch mit Vorsicht zu genießen ist, über den stillen Reset-Mechanismus für Codex-Nutzungslimits, den OpenAI auf Codex R dokumentiert hat, bis hin zu den rückläufigen Aktivitätszahlen auf Stack Overflow, die eine Stack-Exchange-Datenabfrage zeigt.
Dazu die EU-Regelung: Ab Juli 2026 gilt ein Verbot der Vernichtung unverkaufter Kleidung und Schuhe. Und in New York sagt Bürgermeisterkandidat Zohan Mamdani, Vermieter sollten nicht heimlich KI-generierte Bilder für Immobilienanzeigen nutzen.
Google DeepMind und Isomorphic Labs haben ihren gemeinsamen Ansatz für Bioresilienz vorgestellt. Spannend war auch die Hacker-News-Diskussion zu The Chimicar 3-Moment, der Artikel zu Cubes OS, der das Projekt anhand von CVEs und Bug-Bounties systematisch untersucht hat, und Q3 Edit, der neue Browser-Level-Editor für Quake Dritte.
Und schließlich Hardcore-Indie-Web mit Self-Hosting für 0,01 Dollar pro Tag, Transcribe. CPP als lokal ausführbare Transkriptionslösung, der ACMQ-Beitrag, der Tech-Entwicklern kompromisslose Beaker-Shedding-Mentalität vorwirft, und der Bericht von Videocards, dass LG-Monitore offenbar ohne Zustimmungssoftware über Windows-Update installieren.
Eine volle Folge. Wir sind nächste Woche wieder da, mit neuen Themen, neuen Fragen und dem, was bis dahin passiert ist.
Genau. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt kritisch und bis zum nächsten Mal.